$32.17. So viel Geld liegt im Geigenkoffer des Straßenmusikers. 43 Minuten lang hat er in einer U-Bahn-Station in Washington gespielt. 1070 Menschen sind in diesem Zeitraum an ihm vorbeigegangen. Die wenigsten haben ihn beachtet. Noch weniger haben ihm ein paar Münzen gegeben. Wie gesagt, $32.17. Immerhin, könnte man sagen, wenn das der Stundenlohn ist, kann man durchaus davon leben. Was die Menschen in der U-Bahn in Washington nicht wussten, dieser Straßenmusiker, das war Joshua Bell, einer der berühmtesten Violinisten der Welt. Und das Instrument, auf dem er gespielt hat, das war eine mehrere Millionen teure Stradivari. Und das erste Stück, das er gespielt hat, war Bachs Chaconne in D-Moll, eines der schwierigsten Stücke für Solovioline. Normalerweise tritt Joshua Bell damit in den größten Konzertsälen der Welt auf und wird dafür bejubelt und verdient wesentlich mehr als $32.17. In der U-Bahn-Station aber hat ihn niemand erkannt. Aber in diesem Straßenmusiker war Joshua Bell selbst am Werk. Wer einen echten Meister hören wollte, konnte das hier tun. Für umsonst. In Christus war Gott selbst am Werk, schreibt Paulus. Auch wenn die Menschen damals das nicht glauben konnten und auch wenn es heute jede Menge Vorbehalte gibt. Aber wer Gott am Werk sehen will, kann zum Kreuz blicken. Nur dass da genauso viele vorübergehen, achselzuckend wie an Joshua Bell. Es war nicht Gottes Werk, einen unschuldigen Menschen ans Kreuz zu bringen, sondern Gott selbst hängt da am Kreuz. Und das ist das, was Paulus erstmal klar geworden ist und was er deswegen auch uns unbedingt klar machen möchte. In diesem Leiden ist Gott selbst am Werk. Das Werk ist, dass er selber leidet. Da tut Gott selbst das Wertvollste, was er für die Menschen tun kann. Er gibt alles, er gibt sich selbst. Aber die Menschen gehen eilig daran vorbei und denken sich, für mich hätte er das nicht tun müssen. Doch, sagt Paulus, denn dadurch hat er Versöhnung geschaffen. Und genauso wie man zu klassischer Musik vielleicht erst einen Zugang braucht, um ihre Genialität begreifen zu können, genauso lohnt es sich, wenn wir jetzt mal genau darauf schauen, wie Paulus es begründet, dass das, was damals am Kreuz passiert ist, etwas mit uns heute zu tun hat. Es geht um Versöhnung. Paulus schreibt das an die Korinther und für beide Seiten, für Paulus und für die Gemeinde in Korinth, ist das mehr als ein Wort. Denn das Verhältnis war zerrüttet. Die Korinther waren mit Paulus unzufrieden und wollten eigentlich am liebsten nichts mehr mit ihm zu tun haben, waren fast schon ein bisschen genervt, dass er sich ständig mit seinen Briefen bei ihnen nochmal gemeldet hat. Und Paulus war von den Korinthern tief enttäuscht. Das kann man ja vor allem im 2. Korintherbrief an jeder Ecke nachlesen. Sie hatten ihn tief verletzt und absurde Vorwürfe haben sie ihm gemacht. Wie sollte es hier jemals wieder zur Versöhnung kommen? In dieser Situation, Paulus schreibt an die Korinther, da wählt er ganz bewusst Begriffe, die eben nicht so fromm klingen, sondern die sonst nur damals in politischen Verhandlungen vorkommen. Heute fällt uns das nicht auf. Wir lesen den 2. Korintherbrief ja meistens in einem frommen Zusammenhang. Aber die griechischen Wörter, die da stehen, das waren damals eben keine hochtheologischen Vokabeln, sondern das waren Wörter aus den alltäglichen Nachrichten. Da waren zum Beispiel zwei verfeindete Stadtstaaten. Wer so ein bisschen die politische Situation im antiken Griechenland kennt, also die meisten waren als Stadtstaaten organisiert. Und kein Wunder, viele davon waren durchaus verfeindet. Aber jetzt kam auf einmal ein gemeinsamer Feind von außen, ein ganz anderes Volk, eine fremde Armee und hat beide Stadtstaaten gleichermaßen bedroht. Jetzt waren die beiden gezwungen, sich wieder zusammenzutun gegen den gemeinsamen Feind von außen. Und da heißt es dann, sie haben sich miteinander versöhnt. Das heißt, einen Friedensvertrag geschlossen, ein Vertrag, in dem vereinbart wird, das, was sie sich bisher gegenseitig angetan haben, das soll jetzt keine Rolle mehr spielen, damit sie gemeinsam nach außen kämpfen können. Kooperieren wollten sie jetzt, um die Bedrohung abzuwenden, der beide zugleich ausgesetzt waren. Und das griechische Wort, um das es hier geht, heißt katalasso. Und die Grundbedeutung ist tauschen. Und wenn wir noch wörtlicher hingehen, dann heißt es etwas anders machen. Allos, das heißt der andere. In katalasso, da steckt dieses andere drin. Also etwas anders machen, etwas ändern. Und davon kommt dann die Bedeutung tauschen. Wir ändern unsere Feindschaft, das heißt, wir tauschen die Feindschaft ein gegen Freundschaft. Und so kommt man dann zur Bedeutung Versöhnung, weil Feindschaft gegen Freundschaft getauscht wird, weil hier etwas verändert wird. Aber es soll ja nicht um Worte gehen, sondern um das, was auch damals schon damit gemeint war, nämlich um einen Vertrag, in dem konkret festgeschrieben wird, was der eine bekommt und was der andere. Ich gebe die Anschuldigung auf, dass du mir dieses angetan hast und du gibst die Anschuldigung auf, dass ich dir jenes angetan habe. In diesem Sinne wird etwas geändert, vertauscht. Und wie sind solche Friedensverhandlungen abgelaufen? Abgesandte jedes Stadtstaates haben sich getroffen und miteinander verhandelt. Und solche Verhandlungen konnten manchmal uralte Konflikte endlich beenden. Und deswegen hat man von den Repräsentanten der beiden Parteien, die sowas geschafft haben, Frieden auszuhandeln, von denen hat man manchmal gesagt, die sind von den Göttern geschickt. Es ist ein göttlicher Friede, den sie uns gebracht haben. Und das ist also der Zusammenhang, dieses Eintauschen von Feindschaft gegen Freundschaft mit dem Unterton, das ist eigentlich ein göttliches Geschenk, wenn so etwas möglich ist. Ein Problem. So ein Friedensvertrag funktioniert nur, wenn beide Seiten das wollen. So ein Vertrag kommt nur zustande, wenn beide einverstanden sind. Denn solche Versöhnung kostet. Beide Seiten müssen einen Preis dafür bezahlen. Man verzichtet auf den Anspruch, dass der andere endlich das wieder gut macht, was er schon lange schuldig war. Kein echtes Beispiel, aber ich stelle es mir so vor. Als die aus der anderen Stadt uns das letzte Mal überfallen haben, da haben sie mein Gartentor zerstört. Die sollen mir erstmal gefälligst die Reparaturrechnung bezahlen. Und wenn die das nicht machen, dann unterschreibe ich bestimmt keinen Friedensvertrag. Mein Gartentor hat schließlich was gekostet. Und den Preis will ich haben. Ihr versteht, was ich meine? Versöhnung hat ihren Preis. Und dieser Preis wird normalerweise von beiden Seiten bezahlt. So funktioniert dann in der Politik der Friedensvertrag. Wenn man sich darauf einigen kann, okay, der Preis auf beiden Seiten ist gleich groß. Aber das war das Problem von Gott. Gott wollte Frieden zwischen Mensch und Gott. Aber die Menschen wollten nicht. Und so ein Vertrag funktioniert nur, wenn beide Seiten einwilligen. Paulus benutzt mit katalasso einen Begriff aus der Politik, aber er verwendet ihn hier in einem Aspekt anders. Überall, wo er politisch verwendet wurde, da ging es um einen Friedensvertrag mit zwei gleichberechtigten Partnern. Und beide bezahlen ihren Preis. Aber Paulus wendet das hier anders an. Nämlich der Friede wird hier einseitig geschlossen. Das ist das Besondere. Nirgends sonst wo wird dieses Wort für einen einseitigen Frieden verwendet. Eine Partei bezahlt den ganzen Preis und die andere gar nichts. Diese Feindschaft wurde beendet, indem der eine sich geweigert hat, als Feind dazustehen, ohne Gegenleistung. Und deswegen heißt es hier, da ist Gott am Werk. Er versöhnte die Menschen mit sich. Wer ist jetzt sich? Also nochmal wörtliches Zitat. Gott versöhnte die Menschen mit sich und sich, das ist Gott. Gott versöhnt die Menschen mit Gott. Gott schafft Frieden mit Gott für die Menschen, denen zugute. Also nochmal genau hingeschaut. Wer muss versöhnt werden? Also bei wem muss Frieden geschaffen werden? Bei den Menschen. Manche denken, Gott müsste besänftigt werden, damit Frieden geschaffen werden kann. Gott müsste versöhnt werden, damit man wieder mit ihm reden kann. Dabei ist es genau umgekehrt. Gott versöhnt. Er wird nicht versöhnt, sondern Gott versöhnt. Das heißt, er besänftigt die Menschen. Er schafft Frieden auf Seiten der Menschen. Gott ist der Aktive, nicht derjenige, dem etwas dargebracht wird. In Christus war Gott selbst am Werk. Gott selbst hängt am Kreuz. Er ist der Aktive, der alles tut, um diesen Frieden zu schaffen. Er hat aufgegeben, von den Menschen etwas zu verlangen und darauf zu warten, dass ein beiderseitiger Friedensvertrag zustande kommt. Er gibt sein Recht auf und bezahlt den ganzen Preis selbst. Er schafft Frieden bei den Menschen. Er versöhnt. Gott ist aktiv. Und er tut alles dafür, dass nichts mehr zwischen den Menschen und ihm steht. Vielleicht kennt ihr Menschen, die von sich aus niemals zur Versöhnung bereit sind. Das war genau hier die Situation von Gott. Er stand einer Menschheit gegenüber, mit der er doch so gerne in Gemeinschaft leben wollte, so gerne einen Friedensvertrag geschlossen hätte, aber die Menschheit wollte nicht. Da gibt es Menschen, die niemals um Entschuldigung bitten, niemals zugeben, selbst irgendwas falsch gemacht zu haben, die das nur von anderen erwarten, die lieber unversöhnt leben und sich von Leuten, die ihnen doch mal wichtig waren und eigentlich noch sind, lieber ganz trennen, als ihren eigenen Anteil am Konflikt einzugestehen, die es noch in keinem einzigen Fall geschafft haben, nach einem Streit wieder miteinander zusammenzuarbeiten. Und Gott sagt, solche Menschen kenne ich. Derzeit gibt es 8 Milliarden davon auf der Erde. Und allesamt wären sie niemals bereit, Frieden zu schließen mit mir. Dafür sind sie viel zu stolz und zu unbelehrbar. Aber ich liebe sie doch so. Da schließe ich Frieden mit ihnen. Von mir aus. Ich schaffe einfach Frieden. Ich nehme einfach selbst den ganzen Preis dafür auf mich. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet. So lesen wir hier wörtlich. Und das schreibt Paulus an die unversöhnlichen Korinther. Nicht, weil er sie damit unter Druck setzen will, sondern weil er weiß, was passiert, wenn Versöhnung zuerst mal in einem Menschen selbst geschieht. Wenn jemand sich selbst vergeben hat, weil Gott ihm selbst vergeben kann, weil Gott ihm vergeben hat. Wenn jemand mit Gott und mit sich selbst im Reinen ist. Wenn jemand aufhören kann, für sein Recht zu kämpfen, weil er weiß, dass Gott für ihn kämpft. Wenn jemand loslassen kann, weil er darauf vertraut, dass Gott alles im Griff hat, muss sich selbst nicht mehr klammern. Nicht Gott musste versöhnt werden. Die Menschen müssen versöhnt werden. Die Feindschaft und Hartherzigkeit und Unversöhnlichkeit, alles das liegt doch auf Seiten der Menschen, nicht auf Seiten Gottes. Der war schon immer barmherzig und vergebungsbereit. Von der ersten Seite der Bibel ist die ganze Geschichte von Gott voll mit dieser Aussage, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und wie kommt es dann zu dieser Feindschaft? Weil die Hartherzigkeit auf Seiten der Menschen liegt. Das heißt, dort muss sie überwunden werden. Und dadurch werden wir erst fähig, uns selbst zu lieben. Wenn ich hartherzig bin, kann ich Gott nicht lieben, kann ich meine Mitmenschen nicht lieben, kann ich aber auch mich selbst nicht lieben. Wenn ich fähig werde, mich erst selbst zu lieben und dann Gott zu lieben, dann kann ich auch meine Mitmenschen lieben. Denn solche innere Versöhnung strahlt aus. Manche bleiben hart wie die Korinther und sagen immer noch, nein, für mich hätte Jesus nicht sterben müssen. Ich kann mit dem Karfreitag nichts anfangen. Zeig mir doch mal logisch, wie der grausame Tod eines Unschuldigen für mich Versöhnung bringen soll. Dann antworte ich, es war nicht Gottes Werk, Jesus ans Kreuz zu bringen, sondern dass er so leiden musste, das war vor allem die Konsequenz der menschlichen Bosheit. Aber als Jesus dann eben am Kreuz hing, da hat Gott aus diesem Bösesten, das man sich vorstellen kann, doch noch etwas Gutes geschaffen. Gott hatte keine Freude daran, jemanden unschuldig leiden zu sehen. Aber Gott hat gesehen, dass so etwas vorkommt und gerade an Jesus vorgekommen ist und hat dann daraus Gutes gemacht, hat das Böse gewendet und hat es zum Zeichen des Lebens gemacht, hat selbst die Strafe übernommen, die nicht Jesus, sondern diejenigen, die ihn unschuldig verurteilt haben, hätten tragen müssen, hat das, was jetzt schon unumkehrbar geschehen war, genutzt, um daraus Versöhnung zu schaffen. War das Kreuz notwendig? Vor der Kreuzigung Jesu konnte kein Mensch das wissen oder so behaupten. Aber dann, als es soweit war, als Jesus am Kreuz gestorben war, da konnten die Jünger allmählich erkennen und da können wir heute erkennen, ja, es hatte doch einen Sinn, weil Gott diesem Geschehen einen Sinn gegeben hat, weil er es verwendet hat und weil im Nachhinein können wir und müssen wir das so sagen, weil das der Weg war, durch den Gott die Welt mit sich versöhnt hat. Deswegen war es so und im Nachhinein kann man sagen, es musste so kommen, weil Gott aus dem Bösen Gutes geschaffen hat, weil Gott diesen Beweis der menschlichen Unversöhnlichkeit umgedreht hat und zum Beweis der göttlichen Versöhnungsbereitschaft gemacht hat. Und das ist Gottes Logik. Er macht aus dem Bösen Gutes. Er verwendet sogar die menschliche Ungerechtigkeit, um seine Gerechtigkeit durchzusetzen und zu zeigen. Und das ist für dich passiert. Für dich war Jesus bereit, das Kreuz zu erleiden. Dich hat Gott dadurch mit sich versöhnt. Das ist die Botschaft vom Karfreitag. Und heute gilt sie dir ganz persönlich und trifft dieser Zuspruch in deine Unversöhnlichkeit hinein. Und trotzdem, für mich hätte Jesus nicht zu sterben brauchen. Immer wieder wird mir dieser Satz gesagt. Ich brauche doch nicht einen bestimmten Tag des Jahres. An mir geht es manchmal an ganz anderen Tagen viel schlechter. Und für alle, die noch nicht überzeugt sind, möchte ich noch eine letzte Geschichte erzählen. Die wahre Geschichte von einem Zeitungsreporter, der die schöne Aufgabe hat, eine junge Frau interviewen zu dürfen. Und zwar eine Frau, die bei einem Gewinnspiel gerade eine Weltreise gewonnen hat. Und der Zeitungsreporter geht hin und will wissen, wie sie jetzt mit ihrem Gewinn umgeht. Und er hat sich ganz gute Fragen ausgedacht. Wann werden Sie Ihre Reise antreten? Welche Route um die Welt wählen Sie? Auf welches ferne Land freuen Sie sich besonders? Also er ist ganz voller Vorfreude, als er vor der Wohnungstür der Gewinnerin steht und klingelt. Und umso mehr ist er schockiert, als die Frau ihm dann sagt, ich werde nicht fahren. Wie meinen Sie das? Fragt der Reporter. Ich lasse meinen Gewinn verfallen, antwortet sie ruhig. Aber wieso denn bloß? Weil ich mich um meine Freundin kümmern werde, die zu einer kritischen Operation ins Krankenhaus muss. Aber es kann sich doch jemand anders um ihre Freundin kümmern. Das würde die doch sicher verstehen. Also sie haben doch nie wieder so eine Chance auf so eine tolle Reise. Da bricht es aus der Gewinnerin heraus. Okay, Sie wollen es also wirklich wissen? Sie denken, dass ich verrückt bin? Was niemand weiß und was ich eigentlich auch nie erzählen sollte und was nicht in die Zeitung gehört, aber ich sag's Ihnen, das ist, was meine Freundin vor 3 Jahren für mich getan hat. Ich war abhängig von Drogen und kam nicht von ihnen los. Und es wurde immer nur noch schlimmer. Und meine Familie hat mich vor die Tür gesetzt. Sie war der einzige Mensch, der sich um mich gekümmert hat. Sie hat mein Erbrochenes aufgeputzt, hat mir neue Kleider angezogen, hat mich ins Krankenhaus gebracht, hat mit den Ärzten verhandelt. Sie hat dafür gesorgt, dass ich das alles durchstehe. Sie hat mir vor Gericht beigestanden. Sie hat mir meine Arbeitsstelle verschafft, die ich jetzt habe. Sie hat mich geliebt. Und jetzt, wo sie selbst krank ist, da ist es doch das Mindeste, was ich tun kann, bei ihr zu bleiben und auf diese Reise zu verzichten. Das ist immer noch viel, viel weniger, als sie für mich getan hat. Und das, liebe Gemeinde, ist die Logik der Liebe auf beiden Seiten. Von dieser Frau, die alles für die Drogenabhängige getan hat, und von der geheilten Drogenabhängigen, die alles aufgibt für diese Frau, die ihr geholfen hat. Beides ist doch eigentlich nach menschlichen Maßstäben unlogisch. Aber es ist die Logik der Liebe. Auf einen Preis zu verzichten, der mir zusteht, um etwas für den anderen zu tun. Das kann man nicht aufrechnen und kalkulieren. Das kann man nur annehmen und genießen. Deswegen gibt es auch keine philosophische Logik vom Karfreitag. Es gibt nur die Logik der göttlichen Liebe. Dass Gott alles tut, dass er selbst am Werk ist, dass er selbst sich kreuzigen lässt aus Liebe zu uns, um bei uns Versöhnung zu schaffen. In der U-Bahn in Washington, da war nicht irgendjemand am Werk, der gerade mal $32.17 wert gewesen wäre. Es war der berühmteste Violinist der Welt. Und am Kreuz auf Golgatha, da hing nicht irgendjemand, der aus einer verrückten Idee heraus auch mal leiden wollte, sondern in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet. Gott hat die Feindschaft ausgetauscht, hat deine Feindschaft genommen und dir Freundschaft dafür gegeben und selbst dafür bezahlt. Und er hat mehr als $32.17 bezahlt mit seinem Leben. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.